Willkommen in dem Podcast der Fetzer Apotheken, der Podcast mit Akzent. Ich bin Francesco Cutazzo und ich bin Apotheker. Der Titel der Episode von heute lautet: Werden uns die Probiotika retten?
Oh, ist es hier eng geworden? Hat er schon wieder Probiotika genommen? Ich habe ein paar neue Stämme gesehen.
Keine Ahnung. Meinst du diese Saccharomyces oder wie sie heißen? Diese hochnäsigen Typen, die denken, sie brauchen sich nicht mal vorstellen.
Oho! Essen! Essen!
Was?
Kutten! Es stinkt! Oh, es stinkt!
Schut, Candida! Wir können ja nicht entscheiden, ja?
Ja, Lactobacillus! Würdest du es konsequent nennen? Probiotika zu schlucken und dann Kutten zu essen.
I come from Alabama with my banjo on my knee. I come from Louisiana, my Susanna from the sea.
Aber sei leise, du auch. Es riecht hier. Sonst glaubt er noch, er ist schwanger.
Er glaubt, schwanger zu sein? Ich fand es aber noch lustiger, als er dachte, das Zimmer sei gespuckt. Stimmt, das Gerieche.
Kann das sein? Wir sind 38 Billionen hier. Und wer sind meine Nachbarn? Lactobacillus und das Gerieche. In der Anzeige ist dann wohl warmer, ruhiger Ort mit bayerischer Küche. Sag mal, wo ist ja die Ruhe? Hä? Wo ist ja die bayerische Küche? Ruhe!
In unserem Darm leben und feiern ihre Partys. Einige liebe Gäste. Wer sind sie? Bakterien, Pilze, sogar tierische Einzeller und Viren, die die Bakterien befallen, sind dabei. Tausend verschiedene Gattungen. Die Bakterien sind die Hauptprotagonisten und sie heißen zum Beispiel Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium lactis und Lactobacillus paracasei oder Lactobacillus rhamnosus, Escherichia coli, Candida albicans, Ruminococcus flave faciens, Streptococcus hanseni. Biologisch gesehen sprechen wir von Symbiose, wenn Lebewesen von unterschiedlichen Gattungen oder sogar auch aus unterschiedlichen Reichen irgendwie voneinander profitieren. Wir Menschen leben also in Symbiose mit den Bakterien, Pilzen und Viren, die in unserem Darm wohnen. Alle zusammen nennen wir sie Darmmikrobiota oder mit einem nicht ganz so technically korrekten Wort Darmflora. Wir füttern all diese Wesen mit Anteilen von unserer Ernährung, oft welche, die wir sowieso nicht gebrauchen können und sonst wegwerfen würden, wie zum Beispiel Ballaststoffen und Fasern oder auch mit unseren toten Zellen. Unsere Diät beeinflusst generell die Zusammensetzung der Darmflora. Über unseren Darm begleiten wissen wir definitiv nicht alles. Wir wissen nicht, was sie bewirken, aber schon genug, um uns mit dieser dramatischen Aussage zu äußern. Ohne sie würden wir bald erkranken. Wir kommen auf die Welt ganz ohne Darmmikrobiota. Das geht aber ziemlich schnell, bis verschiedene Bakterien unseren Darm besiedeln. Und das passiert interessanterweise mit verschiedenen Stämmen, mit verschiedenen Gattungen, zum Beispiel bei natürlicher Geburt oder bei Kaiserschnitt. Die Zusammensetzung der Darmflora ist so individuell wie ein Fingerabdruck und verändert sich zudem im Laufe des Lebens. Wenn ein erwachsener Mensch auf die Waage steigt, macht die Darmflora zwischen 1 und 2 Kilos seines Gewichts aus. Es gibt eine Behandlungstechnik, die man Stuhltransplantation nennt. Sie ist die Übertragung der Fäkalien von gesunden Menschen in den Darm von kranken Menschen. Vor allem Patienten, die an einem Durchfall infolge einer Darminfektion mit mit Clostridium difficile leiden, können von einer Stuhltransplantation profitieren. Die Konkurrenz der anderen harmlosen Lebewesen aus dem gesunden Darm macht das Leben des Clostridiums difficile difficiler. Das ist, zumindest in der Theorie, auch der Wirkmechanismus von Probiotika, zum Beispiel gegen Durchfall. Probiotika sollen eine gesunde Konkurrenz dem bösen Erreger aushuben, oder besser gesagt, den Erreger, die eventuell gar nicht so böse wären, doch aus dem Ruder gelaufen sind. Mit solchen Techniken wie der genannten Stuhltransplantation wird schon seit 400 Jahren experimentiert, aber erst seit diesem Jahrhundert gibt es sogar in Europa Stuhlbanken. Eigentlich ist noch nichts bewiesen, doch man erhofft sich einiges mehr aus dem Therapieeinsatz Stuhltransplantation. Es wird erforscht, ob sie bei Multiple Sklerose, Autismus, Depression, Diabetes und Morbus Crohn helfen könnte. Gesichert ist bisher nur der Effekt bei Durchfall durch Clostridium difficile, wenn Antibiotika gegen das Clostridium nicht oder nicht ausreichend geholfen haben. Der Spender sollte weder ein AIDS leiden noch andere Krankheiten im Darm haben, die man unabsichtlich übertragen könnte, und auch keine Antibiotika in der letzten Zeit genommen zu haben. Auch Probiotika sollen durch ähnliche Prinzipien wie die Stuhltransplantation gegen eine breite Palette von Beschwerden helfen. Vor allem, aber nicht nur, sollen sie gegen Pilzerkrankungen, Verdauungsbeschwerden und Durchfälle wirken, die einer Behandlung mit Antibiotika oft folgen. Diese Wirkung ist mittlerweile wissenschaftlich gesichert. Doch Probiotika sollen uns auch gegen Erkältungen schützen, dadurch, dass sie generell das Immunsystem stärken und auch gegen eine ganze Palette von psychischen Leiden helfen. Und da ist die Beweislage dünner. In einer Studie aus dem Jahre 2019, die ich verlinke, hat man bei ADHS-Kindern die Wirkung von sedierenden Arzneimitteln mit der Wirkung von probiotikahaltigen Nahrungsergänzungsmitteln verglichen und man ist zu dem Schluss gekommen, dass die Wirkung vergleichbar war. Das klingt toll, nur die Gruppe der Kinder war viel zu klein, um aussagekräftigen Ergebnisse zu liefern. Die Zeitschrift, die die Studie veröffentlicht hat, hatte als Schwerpunkt Alternativmedizin. Und man versteht auch nicht, warum eine bestimmte spezielle Formulierung eingesetzt worden ist, was darauf hindeuten könnte, dass die Studie über eine interessierte Finanzierung verfügte. Man muss solche Studien leider immer ganz genau unter die Lupe nehmen, denn Probiotika sind heute ein Riesengeschäft. Deutschlandweit steigt der Umsatz von Probiotika jährlich um zweistellige Prozentzahlen. Wo liegt also die Wahrheit? Die Forschung der Probiotika und generell der Darmflora ist leider viel schwieriger, als man denkt. Aber was macht sie so schwer? Punkt 1. Wir haben jahrelang einen gravierenden Fehler gemacht. Wir haben gedacht, man kann die Darmflora ganz bequem im Stuhl untersuchen und die Zusammensetzung der Darmflora daraus ableiten. Wir wissen heute, dass es gar nicht so ist. Also muss man Proben aus dem Darm von Probanden während einer Darmspiegelung sammeln. Das heißt, es ist nicht zumutbar, diese Proben zu oft zu sammeln, um die Entwicklung der Darmflora genau zu überwachen. Um die Wirksamkeit von Probiotika zu beobachten, könnte man theoretisch schon den Stuhl genau hinschauen, und zwar indem man eine genetische Analyse macht. Das ist allerdings Zukunftsmusik. Falls dir jemand aus dem Internet solche überteuerte Testkits verkaufen möchte, solltest du eins klar haben. Du wirst mit dem Ergebnis nicht viel anfangen können. Punkt 2. Eine sehr ähnliche Zusammensetzung der Darmflora kann bei einem Patienten krankhaft sein, bei dem anderen völlig gesund. Niemand weiß warum. Also wir sind weit davon entfernt, alle Zusammenhänge und Zusammenspiele, die zwischen den Mitgliedern der Darmflora und dem Wirt eine Rolle spielen können. Es scheint auf jeden Fall individuelle Unterschiede zu geben. Punkt 3. Es gibt sehr viele verschiedene Gattungen und viele verschiedene Stämme und alle interagieren miteinander. Welche Rolle diese unzähligen Kombinationen spielen könnten, ist unbekannt. Punkt 4. Veränderungen in der Darmflora scheinen die verschiedensten Beschwerden zu begleiten, aber als Folge oder als Ursache. Die Darmflora könnte tatsächlich eine Rolle bei Beschwerden spielen, die weit von dann entfernt entstehen. Da wird es aber extrem schwierig, diese Beziehungen nachzuvollziehen. Zusammengefasst, die sehr unterschiedlichen Bakterien interagieren miteinander und unterschiedlich mit dem jeweiligen menschlichen Wirt. Die Darmflora könnte tatsächlich weit von Darm was bewirken.
Die Fäden dieser Verbindungen
sind aber lang und noch unentdeckt und ungeklärt. Dann ist es besser, sich auf die lokale Wirkung von Probiotika zu konzentrieren. Die Studien, die beweisen, dass Probiotika die Symptome von Reizdarmsyndrom lindern können, sind mittlerweile so viele, dass man diese Wirkung nicht abstreiten kann. Über die Wirkung von unterschiedlichen Probiotika bei Verstopfung, da geht die Meinung der Wissenschaftler auseinander. Also wenn eine Wirkung besteht, ist sie nicht besonders spektakulär stark. Die Wirkung von Probiotika gegen Durchfälle, die nach oder während einer Antibiotika-Behandlung entstehen, ist hingegen ausreichend belegt, wie schon in dieser Folge erwähnt. Zumindest solange man die erprobten Lactobacillus rhamnosus und Saccharomyces boulardii verwendet. Wichtig ist auch, dass der Behandelte nicht länger als 48 Stunden wartet, bis er mit der Probiotika anfängt. Ging es auch mit Joghurt, Kefir, Miso, Sauergürkchen, Kombucha, Weizenbier und rohem Sauerkraut? Teilweise. In diesem gegorenen Lebensmittel befinden sich die probiotischen Bakterien und Hefen normalerweise nicht mehr in der Vermehrungsphase und sind eher
schläfrig.
Man sollte sie alles so frisch wie möglich, so wenig pasteurisiert, so wenig gekocht, so wenig alkoholhaltig und so wenig gesüßt wie möglich nehmen, um ihre probiotische Wirkung zu maximieren. Übrigens, die generelle Annahme, dass jeder Probiotika unbeschwert nehmen kann, stimmt leider nicht ganz. Bei immungeschwächten Patienten, bei schweren Darmentzündungen und chronische Entzündungen der Bauchspeicheldrüse können sie sehr kontraproduktiv wirken oder sogar schwere Nebenwirkungen haben. Es sieht so aus, wenn die Darmbarriere irgendwie gestört ist, kann es nur gefährlich werden, zusätzliche Lebewesen reinzupumpen. Also es bleibt spannend. Was ist mit Probiotika und der sogenannten Vaginalflora? Die weiblichen Geschlechtsorgane sind auch in Symbiose mit verschiedenen Bakterien, Pilzen und Hefen. Bei einer gesunden Frau gehören sie zu 95% zu dem Genus Lactobacillus. Diese Bakterien produzieren Milchsäure und halten somit den pH-Wert lokal niedrig. Sie schützen mit ihrem sperrigen Dasein sehr effektiv die Schleimhaut von Angriffen anderer Erreger. Und durch die Säure greifen sie sogar eventuelle Tumorzellen an. Der Metabolismus der Lactobacilli produziert Stoffe, die die Produktion antiinflammatorischer Verbindungen stimulieren. Die Schleimhaut selbst begünstigt das Wachstum der Lactobacilli, indem sie Glykogen produziert, das die Lactobacilli gerne fressen. Das ist Symbiose. Es gibt also für gute Bakterien dort Vollpension. Nach den Wechseljahren gibt es weniger Östrogene und das Epithelium der Schleimhaut produziert weniger Glykogen. Die Lactobacilli werden weniger, die Schleimhaut wird verwundbarer. Basierend auf vielen sehr seriösen Studien, die leider noch relativ klein sind, soll ein Probiotikum auch, ein Probiotikum zum Einnehmen, gegen Candida-Infektionen und Scheidenentzündungen helfen. Noch dazu soll es gegen Krebs schützen und sogar das Wachstum von schon vorhandenen Krebs bremsen. Also, wie du siehst, das Thema bleibt spannend. Fazit: Ob Probiotika die Musik der Zukunft bestimmen werden, kann man heute noch nicht sagen. Es gibt schon vielversprechende Ankündigungen und es wird viel geforscht. Aber gerade die Vielfalt an verschiedenen Teilnehmern im Darm Auf der Haut und an den Schleimhäuten macht das Leben den Forscher nicht leicht. Viele aktuelle Studien beweisen eindeutig den Nutzen von Probiotika für den Vaginalbereich. Und das war der Podcast der Fetzer Apotheken. Der Podcast mit Erzähl. Ciao!
I come from Alabama with my bento on my knee. I'm going to Louisiana.